BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser heute am Mikrofon. Und ich freue mich sehr, dass wir heute alles Theater haben. Der Vorhang tut sich auf für Inge Schäffner und sie ist am Münchner Gärtnerplatztheater für Kostüme und Masken verantwortlich, also die Direktorin für Kostüme und Masken. Der Intendant vom wunderbaren Gärtnerplatztheater war vor kurzem hier bei Bettina Ahne und Theater ist einfach ein Zauber, Illusion. Die Inszenierung ist wichtig, die Musik, die Regie, die Schauspieler, das Stück, aber mit diesen wunderbaren Kostümen ist diese Illusion noch zauberhafter. Und wie viel das bedeutet und was dahinter steckt, weil für uns als Zuschauer ist es ja selbstverständlich, dass die Darsteller in ihren Kostümen sind, in teilweise sehr ausgefallenen und teilweise sehr mutigen und teilweise auch solchen Kostümen, wie wir es uns wünschen und erwarten. Und um diese Träume wahrzumachen, ist ein Riesenapparat im Theater zuständig. Und deren Direktorin ist bei mir heute zu Gast, Inge Schäffner. Und ich freue mich sehr, dass sie aus dem Nähkästchen, buchstäblich aus dem Nähkästchen plaudert, wie das im Theater so abläuft mit den Kostümen, den Masken, den Schuhen, den Bärten und allem, was wichtig ist, um den Darstellern diese Rolle buchstäblich auf den Leib zu schneidern. Seit 17 Jahren arbeitet Inge Schäffner am Münchner Gärtnerplatztheater. Sie ist die Direktorin für Kostüm und Maske. Und jetzt hier bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, habe die Ehre. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihre Freude, hierher zu kommen, hat mich jetzt gerade begeistert, weil Sie haben ja mit Hörfunk nichts zu tun. Bei Ihnen hat ja alles mit optischen Effekten zu tun. Und auch wie wir hier im Studio sind oder ins Funkhaus reinzukommen, hat Sie jetzt auch fasziniert.
Ja, mich faszinieren neue Welten immer, weil das ist so wie bei uns am Theater, wenn wir neue Stücke machen, versetzt man sich auch immer wieder in eine neue Welt. Und ich finde, das Schönste ist, immer offen sein für Neues, sich in andere Situationen reinzuversetzen, Ideen zu entwickeln und neue Dinge kennenzulernen.
Alles Theater, habe ich gerade gesagt. Theater ist Ihre große Leidenschaft schon immer.
Mhm, genau, ich war schon immer am Theater und ich bin so dankbar, dass ich meine Leidenschaft mein Leben lang so leben konnte und meine Berufung tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zum Beruf machen durfte.
Weiß man das irgendwann mal? Sie haben natürlich in Ihrer Ausbildung als Kostümbildnerin und wahrscheinlich als Schneidermeisterin immer mit der Kleidung zu tun gehabt, aber dass das Theater Sie so angezogen hat. Sie sind ja mit Leib und Seele Theaterfrau.
Mhm. Ich habe tatsächlich schon in ganz jungen Jahren, wo ich vielleicht 10, 11, 12 Jahre war, von meiner Großmutter heimlich bin ich an den Wäscheschrank, habe Leintücher zerschnitten und habe mich da schon geübt, so ein bisschen so Sachen zu entwerfen. Von meiner Großmutter kam immer eine Schneiderin ins Haus, die habe ich beobachtet und habe da die Knöpfe dann mir studiert und es war schon immer so mit Materialien umzugehen, meine Leidenschaft. Und ich wusste aber auch, dass ich ans Theater möchte, weil ich finde es schön, sich zu verkleiden, Menschen Kleidung anzuziehen und es war mein Wunsch und Traum und das habe ich tatsächlich verwirklichen dürfen.
Das, was Sie gerade erzählen, haben wir ja alle als Kinder gemacht und das ist so dieses spielerische, sich an Rollenspiele heranzutasten. Sie sind ja auch Schwäbin, du tätst jetzt Schneewittchen sein und du tätst Pferd sein.
Genau.
Irgendeiner macht immer Regie. Mhm. Waren Sie dann auch immer bei diesen Kinderspielen? Früher waren wir ja mehr Kinder, die unterwegs waren in so Banden. Waren Sie bei Kinderspielen dann schon Regie oder waren Sie dann für die Kostüme zuständig?
Nee, da war ich tatsächlich immer Regie, weil ich bin schon federführend.
Also früher hat sich das Berufsbild schon geprägt und dann sind Sie an einigen Theatern schon gewesen, hauptsächlich in Deutschland und seit 17 Jahren schon am Gärtnerplatztheater, also eine große Aufgabe ist.
Mhm, genau, am Gärtnerplatztheater bin ich sehr, sehr glücklich, weil wir so eine bunte Mischung haben zwischen Oper, Operette, Ballett, Kinder- und Jugendtheater und das ist so vielseitig, dass ich mich wirklich richtig wohl und glücklich da fühle.
Das scheint ja auch ein gutes Team zu sein. Wir haben ja vor kurzem den Intendanten, den Herrn Köpplinger, da gehabt und der ist ja auch mit Begeisterung an seinem Gärtnerplatztheater Intendant. Das Münchner Gärtnerplatztheater hat ja einen großen, großen Ruf in Bayern. Das war ja auch eines der großen Theater, wo dann Uraufführungen auch stattgefunden haben, wo schöne Sachen waren, was jetzt auch wieder ist. Und ich weiß ja auch von Generationen in meiner Familie, die immer gesagt haben, man geht ins Gärtnerplatztheater. Und wenn man im Gärtnerplatztheater in München ist, sieht man, dass die Busse aus ganz Bayern kommen, um diese schönen Inszenierungen zu sehen.
Genau. Wir haben, also was uns vielleicht auszeichnet, ist, dass wir wirklich eine familiäre Atmosphäre haben. Das heißt also unter den Abteilungen auch, wir helfen uns gegenseitig. Wenn wir zum Beispiel Kostüme, wenn ein Kostümbildner Kostüme entwirft, die jetzt zum Beispiel wie eine Buchsbaumhecke sind, dann müssen wir natürlich mit den Schlossern zusammenarbeiten, die uns die Gestelle schweißen. Dann kommt vielleicht die Tapezierer dazu, die uns das dann überziehen oder die Kascheure, die uns was kaschieren. Wir bearbeiten das dann mit Stoffen oder wir haben zum Beispiel Kostüme, die blinken und leuchten, müssen wir mit der Technik zusammenarbeiten, die uns die Elektrik dann dementsprechend machen. Und ich muss sagen, das zeichnet unser Theater wirklich aus und ich kann das sagen, da ich an vielen Theatern war, es ist völlig unkompliziert, mit anderen Abteilungen in Kontakt zu treten, die helfen uns, wir helfen denen und ich glaube, das spüren auch dann irgendwo die Zuschauer, dass es so ein schönes Miteinander ist.
Aber wenn man so kreative Dinge gemeinsam entwickeln kann, glaube ich, ist jeder, der dann am Theater arbeitet, begeistert und sagt, das probieren wir jetzt einfach aus. Dann haben wir blinkende Kostüme, dann haben wir welche mit Drahtgestell. Das ist schon etwas, was man gemeinsam entwickeln kann und viel Freude dabei haben kann, bis der Zuschauer sich dann freuen kann, die Zuschauerinnen.
Genau so ist es, weil ich denke mir auch jetzt so in unserem Team, es kann nur funktionieren, wie gesagt, wenn es ein Teamwork ist. Einer alleine kann in dieser Dimension ja gar nichts bewirken, aber als Team ist es einfach total schön und auch die Abteilung, was jetzt mein Bereich anbelangt, da, Kostüm und Maske, ist es so, dass wir uns da natürlich auch gegenseitig unterstützen, weil oft ist es ja so, dass zum Beispiel Männer, die spielen Damenrollen oder Damen spielen Hosenrollen, dann machen das auch die jeweiligen Abteilungen wie Damenschneiderei oder Herrenschneiderei, die sich dann gegenseitig natürlich unterstützen, weil die Herrenschneiderei kennt sich natürlich besser aus in Hosenrollen wie jetzt die Damenschneiderei, auch schon allein von den Materialitäten.
Den Künstlern werden ja nicht nur die Rollen buchstäblich auf dem Leib geschneidert, sondern eben auch die passenden Kostüme, was viel mit einem ausmacht. Haben Sie gerade schon erzählt, schon diese Kinderspiele, in dem Moment, wo man ein Kostüm trägt, verändert man sich.
Richtig.
Man passt sich seiner Rolle besser an.
Mhm. Also die Rolle, die Kostüme sind auf jeden Fall wesentlich unterstützend eben für die Darsteller, weil man kann sich ja mal vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Bösewicht spielt und man hat enges Leder an und seine Waffen dabei, dann ist es natürlich was ganz anderes, wie wenn ich ein locker flockiges Seidenkleid anhabe, da tue ich mir schon schwerer, einen Bösewicht zu spielen zum Beispiel. Und auch für die Stimmen zum Beispiel ist es so, dass wenn man jetzt ein Korsett macht, das auf den Leib geschneidert ist, dann unterstützt es jetzt die Haltung, den Brustkorb, die Atmung und die Sänger oder Sängerinnen können natürlich dann unterstützend, eben die Stimme wird gestützt, ja.
Und aber darf nicht zu eng sein.
Das darf nicht zu eng sein, natürlich nicht, weil das hatten wir ja auch schon, dass früher waren ja das ganz andere Materialitäten, da hatten wir ja auch Fischbeine, wo man noch richtig eingearbeitet hat, so zu meiner Zeit. Das hat sich ja alles auch in ein bisschen mehr Komfort verwandelt.
Mhm. Andere Materialien,
genau.
Kann man besser anpassen.
Besser atmen.
Wissen Sie genau. Ja, von den Stoffen Ihrer Großmutter, auch Kostüme, ja. Die uns jetzt als besonders schick erscheinen, hatten eine ganz andere Stoffqualität, im Guten wie auch im Schlechten.
Ja.
Musste man teilweise mehr bügeln, war mühsamer, sie zu reinigen. Das gehört ja auch alles zu Ihrem Beruf. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Bei mir zu Gast ist Inge Schäffner, die am Münchner Gärtnerplatztheater Direktorin für Kostüm und Maske ist und über 3000 Kostümteile, Accessoires, Perücken, Koteletten, Knöpfe, Anzüge, alles hat. Alles, was eben Theater ist. Wenn ich in meinen Schrank schaue, hängt da ganz wenig. Wenn Sie in Ihren beruflichen, na Schrank kann man es nicht nennen, nennen wir es mal doch kurz so, wenn Sie aufmachen die Tür zum Kostümfundus, dann hängen da Tausende von Teilen.
Ja, richtig.
Das muss doch toll ausschauen.
Das sieht richtig toll aus und ich freue mich auch so, dass wir wirklich auf so einen großartigen, gepflegten Fundus zurückgreifen können. Wir haben genau gegenüber vom Theater in der Glänzestraße haben wir zwei große Stockwerke in einem Haus angemietet, wo wir Damenfundus haben und Herrenfundus. Und da hängen die Kostüme wirklich super sortiert, genau nach Epochen. Und dann haben wir noch einen ganz großen Fundus, ein Außenlager in Poing. Da haben wir die ehemaligen Iskaderhallen, Teil davon, angemietet. Und da hängen dann die Vorstellungen, die wir praktisch immer noch im Repertoire haben, aber die vielleicht eine Spielzeit aussetzen. Die werden dann dort gelagert und auch regelmäßig natürlich gepflegt, durchgeschaut, ob noch alles in Ordnung ist.
Motten nicht reingekommen sind,
genau.
Ob nicht eine Darstellerin über die Schleppe gestolpert ist.
Genau, so ist es. Also bevor die überhaupt nach Poing rauskommen, gegen die natürlich eine Grundreinigung. Wir haben eine wunderbare Reinigung, die sich tatsächlich auf Theaterkostüme spezialisiert hat. Und dann geht jedes Stück, bevor das überhaupt eingelagert wird, in die Schneiderei. Das wird wirklich alles komplett überprüft, weil das kann ja zum Beispiel sein, dass wenn jetzt eine Darstellerin oder ein Darsteller von einem großen Stück krank wird, dass der Intendant sich dann entscheidet, wenn man keinen Ersatz kriegt, zum Beispiel ein Stück, das im Repertoire liegt, holen zu müssen. Dann muss das also wirklich sofort einsatzbereit sein, dass man das auf die Bühne bringen kann im Notfall.
Also muss alles immer perfekt sein.
So ist es, ja. Und da lege ich auch wirklich großen Wert drauf. Und ich habe auch das Team, das mit mir da einen großen Wert drauf legt, dass wirklich alles immer tipptopp hergerichtet ist, sauber ist. Wir haben natürlich auch einen Schädlingsbekämpfer, weil das ist wirklich wichtig, dass die Kostüme immer überwacht werden. Und deswegen muss ich sagen, ohne chemische Keulen. Manche Theater, die machen in den Sommerferien, das heißt mal so ausräuchern, das hört sich schon so heftig an, so ist es tatsächlich auch. Da kommt dann eine Chemiekeule, die Kostüme werden ausgeräuchert, die Kostüme dürfen, also der Rahmen darf dann auch tatsächlich 3-4 Wochen nicht betreten werden. Und das konnte ich tatsächlich immer schon vermeiden, indem ich regelmäßige Schädlingsbekämpfer habe und die immer durchschauen, ob da ein Schädlingsbefall da ist. Und somit müssen wir nie mit chemischen Keulen arbeiten.
Das sind ja wie die Mottenkugeln dann von unseren Großmüttern.
Ja, so ungefähr.
Den Geruch habe ich jetzt noch in der Nase. Ja. Die alten Pelzmäntel mit diesen Nylonstrümpfen, in denen die Mottenkugeln waren.
Ja. Nee, so ist es. Also das gibt inzwischen natürlich modernere Sachen. Das sind so Fallen, die dann praktisch aufgehängt werden. Die müssen regelmäßig kontrolliert werden. Und wenn da kein Befund ist, dann ist alles in Ordnung. Und das ist bei uns Gott sei Dank der Fall.
So sollte man es auch mit seiner Privatkleidung machen. Immer wenn der Sommer-Winterwechsel ist, genau anschauen,
was
gereinigt wird. Was hilft denn eigentlich gegen Motten? Da gibt es ja alle möglichen Tricks. Also, weil Sie gesagt haben, Schädlingsbefall, das sind ja meistens Motten.
Motten,
Kleidermotten.
Genau. Das ist das Schlimmste, ja. Also wir, wie gesagt, hängen diese Fallen auf. Das sind so Körbe mit Lockstoffen. Und da würden dann zum Beispiel die Motten reinfliegen. Und das Schlimme ist ja, dass es praktisch nicht die Motten an sich sind, sondern die Eier. Und die fressen sich ja dann so durch. Und deswegen entstehen ja auch die Löcher in den Kostümen. Und ich würde tatsächlich schon empfehlen, bei seiner privaten Garderobe, dass man einfach, wenn man die von Sommer auf Winter wechselt, wie Sie es gerade gesagt haben, wirklich was zu waschen ist, würde ich immer waschen empfehlen und dann in die Reinigung geben. Und dann würde ich schon tatsächlich so Lavendelsäckchen machen wir. Ich bin sehr auf Umwelt bedacht und wir kaufen tatsächlich in Frankreich Lavendel, werden wir ein Tütchen machen, hängen das an die Kostüme hin und deswegen riecht es bei uns im Fundus auch gut. Bemerkt auch bei uns jeder Gast, dass es so gut duftet.
Das ist aber auch, der Lavendel ist ein feiner Duft. Und so einfach mit so einem Lavendelsäckchen. Französischer Lavendel im Fundus vom Gärtnerplatztheater. Genau. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie.
Ja, richtig.
Also ein ganzer Stab.
Ein ganzer Stab. Das ist so, das ist aufgeteilt in, man muss sich das vorstellen, wir haben Damenschneiderei, die zuständig sind eben für die Damenkostüme, Herrenschneiderei. Dann haben wir das große Glück, eine wunderbar kreative Modistin zu haben. Wir haben eine Schuhmacherei, was auch ein großer Luxus ist, mit einem großartigen Schuhmachermeister, der wirklich sein Handwerk beherrscht. Der macht Falkenhandschuhe, der macht Tapis, Trippen und jeder Kostümbildner ist so glücklich, weil unser Schuhmachermeister wirklich alle Wünsche, was Leder anbelangt, erfüllt. Dann haben wir da auch eine Auszubildende, was ich großartig finde. Dann haben wir eine wunderbare Maskenabteilung, eine Garderobenabteilung und das Produktionsteam einschließlich der Finanzüberwachung, was ja auch sehr wichtig ist.
Natürlich möchte man sich da spielen bei den Kostümen und besondere Materialien nehmen. Man studiert ja auch in ihrem Fach, man studiert ja auch wirklich die klassischen historischen Kostüme und darüber unterhält man es auch gleich weiter. Man zitiert ja aber auch bestimmte Moden und dieses Spiel mit Materialien, ich glaube, da kann man sich selber schlecht bremsen.
So ist es. Also wenn man dann einmal so im Fluss ist, dann kommen dann immer wieder neue Ideen und dann muss man sich natürlich irgendwann mal beschränken und sagen, okay, wir haben so so einen bestimmten Zeitrahmen zur Verfügung und die Entscheidung ist jetzt getroffen, in die Richtung gehen wir jetzt. Ansonsten, glaube ich, wird man nie fertig werden.
Man hat auch viele Inspirationen und möchte natürlich das Allerschönste machen. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer haben ja auch was davon, wenn wir sagen, mein Gott, war das wieder schön. Ich sage jetzt bloß ein paar Inszenierungen. Drei Männer im Schnee oder die Fledermaus oder jetzt vor kurzem der Vogelhändler, über den wir gleich sprechen möchten, weil das wirklich sehr ausgefallene Kostüme waren. Auch die Oper Tosca mit diesen wunderschönen, schlichten Kostümen. Also es ist jede Inszenierung ohnehin anders vom Thema, von der Inszenierung, von den Darstellern, vom Bühnenbild und natürlich die Kostüme, die diesen Zauber uns als Zuschauern und als Zuschauerinnen so schenken. Und das ist ein schöner Beruf, den Sie haben. Theater, Theater, Theater ist ein Traum für alle Seiten, für die, die im Zuschauerraum sitzen und sich verzaubern lassen, wie ich schon gesagt habe, und für die, die dafür zuständig sind, dass es eben so verzaubernd und zauberhaft wird, wie Inge Schäffner als Direktorin von Kostüm und Maske. Wie fängt denn das Ganze an? Der Intendant sagt jetzt, wir nehmen uns jetzt ein Beispiel raus. Jetzt kommt der Vogelhändler auf die Bühne und dann setzen sich alle daran beteiligt sind zusammen. Wie darf man sich das als Laie vorstellen?
Also das ist so, der Intendant macht einen Spielplan. Und da, wenn Sie jetzt das Beispiel nennen mit Vogelhändler, gibt es einen Kostümbildner, einen Bühnenbildner und einen Regisseur und einen Lichtdesigner. Dann setzt sich, das nennen wir einfach Kreativteam, die setzen sich dann zusammen und bestimmen, in welche Richtung das es gehen soll. Soll das jetzt historisch sein, soll das jetzt modern sein, soll das eine historische Inszenierung sein mit modernen Kostümen? Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Mhm. In dem Fall jetzt ist es ja eine ganz moderne Inszenierung worden mit wirklich so ausgefallen tollen Kostümen aus Lack, Leder, Fancy und knallebunt. Und ich fand es sehr mutig, dieses Konzept eben mit dieser alten Operette Vogelhändler eben so ein Wagnis zu machen. Und das schätze ich eben auch in unserem Intendant Josef Köpplinger, dass er eben solche Wagnisse macht. Er hat da sehr viel Mut, außergewöhnliche Regisseure, auch andere Regisseure zu holen und selber zu inszenieren. Und in dem Fall Vogelhändler hat Alfred Meyerhofer die Kostüme gemacht. Und da war natürlich die Herausforderung, dass die Lack- und Lederparade, dass man natürlich Materialtests machen muss, ob die Darsteller, die agieren auf der Bühne, die transpirieren, die schwitzen, ob das Unverträglichkeiten auslöst, ob das zum Beispiel auch bei der Bewegung knistert, knattert, das dann natürlich wieder das Orchester oder den Dirigent stören könnte. Also da waren unendlich viele Tests notwendig und das ist uns dann tatsächlich gut gelungen, meiner Meinung nach, mit einem super optischen Effekt.
Also als Zuschauerin kann ich jetzt mal kurz berichten. Ich war vor einiger Zeit im Vogelhändler, weil ich ja auch hier bei uns bei BR Heimat die schöne Sendung Operettenzauber moderieren darf. Und es ist schon eine Überraschung. Die Bühne geht auf und man lässt sich, das ist ja in Bayern in dem Fall angesiedelt, nicht in Österreich wie ursprünglich. Man denkt im ersten Moment, das ist jetzt wirklich eine Explosion in den Augen, weil es quietschbunte, sagen wir mal, Tracht in Anführungszeichen ist. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, ist eigentlich ein Zitat der Kleidung. Und so übertrieben, eben in Lack, in quietschgelb, in quietschblau, in quietschgrün, dass es erst eine Überraschung ist. Und man denkt, um Gottes Willen, ist das alles bunt. Und dann betont es das Ganze so und es ist so extrem originell und fröhlich. Also es ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das hat es auf deutschen Bühnen noch nie gegeben, dass es in so viel Lack auf der Bühne zu finden ist. Und ein Dirndl in Lack in allen möglichen Regenbogenfarben ist schon buchstäblich ein Hingucker.
Also ich finde auch, der Alfred Meyerhof hat da wirklich echt mal wieder großartiges Meisterwerk geleistet, weil ich habe jetzt gerade so eine Figurine vor mir liegen. Und er hat da tatsächlich wirklich historische Trachten als Vorbild genommen und selbst die Hüte, die haben wir zum Beispiel, weil wir arbeiten natürlich auch Upcycling, dass wir viele alte Sachen verwenden und uns dann, das zeichnet, finde ich, Kreativität auch aus, dass man wieder aus vorhandenen Dingen neue Sachen macht. Und da haben wir zum Beispiel jetzt bei den Tirolerinnen haben wir alte Hüte aus dem Fundus genommen und haben die dann unsere Modistin mit Hilfe natürlich von vielen Helferchen, Praktikantinnen, mit einer bestimmten Mischung, Lackmischung, die Hüte dann mit dem Pinsel, haben wir die angestrichen, dass die diese Lackoptik haben, mhm, und natürlich aber innen dieses Gefühl, nicht dieses kratzige Gefühl von Lack hatten und das gleich mal am Kopf schwitzt, sondern innen war es dann natürlich ein Filzstoff und es hat aber natürlich dann zum Rest ganz gut gepasst und dann diese schwarzen Jacken dazu mit den Eichblättern drauf appliziert und den roten Lackschürzen, also einfach wirklich komplett durchgängig diese Materialien verwendet, was wirklich ein Knaller ist.
Das ist ein bisschen wie Pop-Art dann, genau, auf der Bühne.
Und ja, das war so gut beschrieben, ja.
Dass sie dann auch sagen, dass man nicht schwitzt, weil ich kann mich erinnern, dass im Publikum in der Pause schon darüber geredet wurde. Wo ich gehört habe, wie eine alte Dame zu ihrem Partner gesagt hat, mei, die Arme, so viel Lack, die müssen ja schwitzen und singen auch noch. Also, mhm, so extrem ist es dann nicht.
Ja, da haben wir, wie gesagt, die Materialtests gemacht und wir haben ja für jede Produktion gibt es im Produktionsteam einen Produktionsleiter, der fordert dann verschiedene Materialien an und wir nähen dann auch Prototypen tatsächlich von so Kostümen, die wir dann im Darsteller, also zum Beispiel jetzt im Chorist, die vielleicht viel tanzen müssen, zur Probe dann geben. Die probieren das dann aus und tanzen und machen wilde Sachen und geben uns dann ein Feedback, wie die Materialien sich verhalten haben, ob es eben laut war, ob es schwitzen, ob es, mhm, am Körper klebt, ob es Juckattacken auslöst, was es auch immer für Möglichkeiten gibt.
Ach, stimmt, Allergien kann es ja bei solchen Materialien,
genau,
auch geben.
Genau.
Das wäre der Albtraum für jeden Sänger auf der,
ja,
Bühne.
Ja, natürlich, genau. Das hatten wir auch tatsächlich mal bei einer Vorstellung Sweeney Todd. Das war vor Josef Köpplingers Zeit unter Intendant Dr. Peters und da hatten wir eben Sweeney Todd und da hatten wir durchsichtige so Irrenhaus-Overalls und da haben wir auch einen Prototyp gemacht, der war nicht tragbar, weil er eben Allergien ausgelöst hat durch die Ausscheidung von dem Poly, keine Ahnung, Material.
Man lernt aber auch immer dazu in eben. Ihrem Beruf.
Ja, so ist es bei jeder Produktion.
Spannend ist natürlich auch dieses vielfältig, aber dann kommen wir gleich wieder zum Vogelhändler zurück, weil man jetzt auch wieder Tutsi einfällt. Also Sie haben jetzt unterschiedliche, vom Musical bis zur Operette, bis zur Oper, bis zu Kinderstücken. Es gibt nichts, was es nicht gibt in Gärtnerplatztheatern auf der All. Das gehen Sie gemeinsam ein und erarbeiten das gemeinsam. Jetzt haben Sie gerade erzählt, das Kreativteam sitzt dann beieinander. Und wie kam jetzt zum Beispiel auf dieses Abstrahierte, wie wir gerade gesagt haben, die Popart auf der Bühne, dass man dieses Tirolerische, in dem Fall Bayerische, weil der Vogelhändler ist ja in Bayerisch Zell angesiedelt, dann in dieser ungewöhnlichen Form machte? Kommt dann einer mit so einer zündenden Idee oder wird das gemeinsam erarbeitet? Sagt dann einer, warum machen wir es nicht in Lack und ganz grell?
Ja, so ist es, denke ich.
Toll.
Mir. Also das ist einfach so, dass dann, und dann überlegt man sich, okay, wie könnte dann die Inszenierung dazu aussehen? Und ich denke mir schon, dass es beim Vogelhändler so entstanden ist, dass dann das Konzept eben so war, warum lass uns das doch mal komplett anders machen. Und was mein Bereich dann anbelangt, ist es so, dass wir dann praktisch, also das Konzept ist dann entstanden, okay, das wird aus ganz bunten Lackmaterialien, nachdem wir dann diese Tests, also dann ist die Kostümabgabe, das heißt, dann kommt der Kostümbildner zu uns, nachdem man mit dem Intendant das Konzept besprochen hat, in die Richtung wird es gehen und dann haben wir eine Kostümabgabe. Da sitzen dann alle Vorstände von allen Gewerken, Entschuldigung, was meinen Bereich anbelangt, zusammen. Dann stellt der Kostümbildner anhand von Figurinen, so nennen wir das, die Kostümentwürfe vor. Mhm.
Und dann haben Sie auch einen Plan dabei? Sie zeichnen das auch vorher auf?
Genau, ich habe hier einen Plan dabei und mit den Figurinen und die werden dann alle auf eine schwarze Wand gemacht und dann erklärt der Kostümbildner, okay, so soll der Chor aussehen, so sehen die Solisten aus, so sehen die Statisten aus, dann haben wir vielleicht noch Kinder dabei und dann ist es die Grobvorstellung, dann weiß zum Beispiel jedes Gewerk, was auf sie zukommt und dann geht es in die Detailbesprechung. Das heißt, der Kostümbildner geht dann mit den Produktionsleitern in die jeweilige Abteilung und da wird dann das Feintuning besprochen. Also wie soll genau der Schnitt aussehen, wie viele sollen das Mieder drunter sein, wie sollen die Schuhe aussehen, mhm, kriegen die vielleicht noch Schließen, wie sehen die Verzierungen aus, die Knöpfe und so weiter. Das wird dann in jedem Gewerk so besprochen. Dann geht es weiter dass dann die Produktionsleiter, dann mache ich die Kalkulation, so geht's dann weiter, dann mache ich die Kostenkalkulation und sage, okay, also wenn wir diese Materialien verwenden, angenommen, können wir nicht im Budget bleiben. Das heißt, dann muss ich mit dem Kostümbildner sprechen und sagen, okay, wir müssen ein Alternativmaterial zum Beispiel finden, was kostengünstiger ist, damit wir unbedingt im Budget bleiben, weil das Budget darf auf gar keinen Fall überzogen werden. Und dann passt das alles, dann geht's in die Werkstätten, dann machen die Gewandmeister, machen ganz individuell, das ist schön, was Sie eingangs gesagt haben, Maß angefertigt, tatsächlich auf den Leib geschneidert. Die machen dann für jeden Darsteller einen Schnitt, das heißt, die nehmen die Körpermaße ab, zeichnen das dann auf Papier, dann wird's auf das, dann wird's auf den Stoff projiziert und dann geht's in die Werkstatt. Dann haben wir die Schneider und Schneiderinnen, die das dann zur ersten Anprobe zusammennähen. Und dann bei der ersten Anprobe ist wieder der Kostümbildner dabei und sagt, in die Richtung möchte ich es haben oder da ein bisschen enger und da ein bisschen weiter. Dann bringen die Produktionsleiter die ganzen Schmuckstücke vielleicht dazu, Knöpfe, Ketten, Hüte etc. Und dann hat man mal so einen groben ersten Eindruck bei der ersten Anprobe und ist dann immer noch in der Lage, Dinge zu verändern.
Ich finde das jetzt faszinierend, wie Sie es erzählen, wie das so entsteht. Also jetzt unabhängig von der Inszenierung, wie dann so der Feinschliff entsteht. Und ich glaube, da sind lauter Perfektionisten am Werk, wenn Sie erzählen, dass die Details ja auch so wichtig sind. Applikationen, Knöpfe, Schuhe, kleine Details an einem Hut oder sonst irgendwas.
Mhm. Und das ist auch tatsächlich das, das habe ich wirklich in meiner langen Laufbahn bemerkt, das ist nicht einfach eine Naht oder man sagt sich zum Beispiel an ganz großen Häusern, wie jetzt bei Musicals, da ist der Graben dazwischen, das sehen die Zuschauer gar nicht. Nein, das ist ein Empfinden. Also wenn man so, wir haben wirklich eine Abteilung, die so großartig perfektionistisch ist und die lassen nichts durchgehen und sagen, naja, das ist auf der Bühne, die Zuschauer sitzen immer ein Stück weit weg, logischerweise. Aber wenn jetzt zum Beispiel jede Borte richtig sitzt und das Kostüm bei einer Drehung, man kann sich das ja vorstellen, wenn das jetzt ein Kleid ist mit einer unendlichen Saumweite und die drehen sich und drunter kommt dann noch ein Unterrock hervor und es ist einfach ein ganz anderes Empfinden, wenn man da sitzt, wie dass es halt einfach bloß ein Gestell ist, wo unten ein Drahtgestell drunter ist, die dreht sich und man sieht irgendwie so, es ist kein Volumen da. Und dann fühlt sich das für einen Zuschauer auch nicht so schön an, so harmonisch. Das ist dann irgendwie so eine, ja, wie eine Probeaufführung, finde ich.
Und der Gesamteindruck macht, glaube ich, das schöne Erlebnis aus im Theater.
Mhm. Alles zusammen. Und wie gesagt, das ist das, was wir ja eingangs auch gesagt haben mit unseren familiären Verhältnissen, dass natürlich auch das Licht dazukommt, dass der Ton dazukommt, alles, was einfach dazugehört, die Schreinerei, Schlosserei. Wir sind ja, wie gesagt, so eine kleine Welt in sich.
Ein Gesamtkunstwerk.
Ja, genau.
Und alles ist wie so ein Räderwerk. Ich stelle mir das gerade jetzt vor, wie so eine kleine Maschinerie, wo alles ineinander greifen muss und dann eben, was wir gerade gesagt haben, ein Gesamtkunstwerk entsteht. Mhm. Und das entsteht, so wie Sie sagen, auf dem Plan, so Stück für Stück. Wie lange dauert denn so eine Vorbereitung, bis ein Stück so weit ist, dass es, dass man weiß, dass es auf die Bühne kommen kann?
Also wir haben in der Regel immer 6 Monate. 9 bis 6 Monate vorher haben wir die Kostümabgabe und fangen dann auch, sobald wir das okay haben, so alles passt vom Budget her und es geht in diese Richtung, fangen wir dann auch schon an zu produzieren. Wir bestellen die Stoffe, weil man muss sich ja vorstellen, viele Stoffe. Manche Stoffe werden extra für uns produziert. Das ist ja eine lange Produktionszeit. Manche Stoffe werden extra für uns gefärbt. Manche Kostümbildner lassen extra Stoffe wirklich anfertigen mit Fransen speziell, mit einer bestimmten Farbe. Und es ist ja eine ganz lange Vorbereitungszeit. Und deswegen arbeiten wir auch in mindestens 3 bis 4 Stücken parallel in den Werkstätten, damit alles rechtzeitig zu einer Premiere dann fertig ist.
Klingt wie eine eigene Komposition.
Ist so.
Und das Gärtnerplatztheater hat ja in Bayern den Ruf, das Operettentheater schlechthin zu sein. Mit Operette hat es ja auch begonnen. Das war, glaube ich, überhaupt die erste Inszenierung, die stattgefunden hat. Und Sie haben ja auch Opern und Musical, haben wir gerade gesagt, und ein breites Spektrum an Inszenierungen. Aber dieser schöne Stempel, ein Operettentheater, ist ja auch was ganz Besonderes und die Operette ist manchmal in eine ganz falsche Schublade gesteckt worden. Operette ist ja etwas, was Sie regelmäßig inszenieren und das merkt man ja auch am Publikum, wie viel Freude dabei ist.
Ja, ich denke mir so, Operetten, haben wir da, was meine Abteilung anbelangt, wirklich eine großartige Möglichkeit, auch wirklich schmuckhaft uns auszuleben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil in der Operette ist es ja in der Regel immer bunt, opulent, turbulent und das ist
Happy End,
unbedingt Happy End, was ganz schön ist. Und das ist natürlich schon für eine Kostüm- und Maskenabteilung wirklich toll, weil jetzt im Verhältnis zu meinen Kolleginnen zum Beispiel, die am Schauspiel arbeiten, ich liebe Schauspiel auch, aber da ist es halt von den Kostümen her eher reduzierter. Also da ist viel Kaufware dabei und eher so reduziert. Und ich finde jetzt als Kostüm- und Maskenchefin ist es schon viel schöner, opulent arbeiten zu dürfen und wirklich in die volle Materialkiste greifen zu können. Und so ist es natürlich auch, was die Maske anbelangt. Wir haben eine großartige Maskenabteilung auch, die bei Operetten natürlich da auch aus dem Vollen schöpfen können, tolle Perücken machen können in allen Farben und Vielfalten und Formen. Und das beflügelt natürlich die Maskenbildner auch sehr. Wir arbeiten, wenn ich jetzt vielleicht kurz schon bei der Masken- und Perückenabteilung bin, ist es natürlich so, wir hatten früher, haben wir ganz viele Perücken mit echtem Haar gemacht. Mhm. Und das ist natürlich so, das ist viel zu teuer geworden inzwischen und auch viel zu pflegeintensiv. Deswegen ist mit der neuen Maskenchefin Susanne Reinhold, hat sie mit einer Kollegin, die sehr viel Erfahrung hat, eben mit den Kunsthaarperücken, waren wir tatsächlich in München das erste Haus, die auf die Kunsthaare umgestiegen sind und keiner sieht es mehr, weil früher war das ja wirklich so, wenn man sich jetzt eine Kunsthaarperücke gekauft hat, das war so ein Fluffy auf dem Kopf, wo man sich dachte, das sieht ja gleich jeder. Das war auch in der Tat so. Aber inzwischen ist es so, dass es wirklich niemand mehr auffällt. Die sind sehr pflegeleicht, die kann man wirklich waschen, die sind super langlebig.
Also sind ja echte Haare mit Shampoo und Föhnen.
So wie echtes Haar, mhm. Ja genau, man kann das wirklich, die werden schamponiert, werden neu eingelegt und sind dann natürlich auch viel hygienischer und pflegeleichter vor allen Dingen und natürlich viel, viel kostengünstiger.
Wenn man mit früher auch vergleicht, wie die Materialien waren für die Künstler auf der Bühne, wie schwer die teilweise waren oder wie unkommod die waren oder die Perücken, wie Sie gerade erzählen, das war manchmal schon mühsam für die Künstler. Sie beschäftigen sich ja auch mit der Historie der Kostüme am Theater.
Mhm. Ja, das ist ein gutes Thema. Wir haben zum Beispiel, habe ich ja vorher erwähnt, unseren großen Fundus auch im Poing und wir machen ja einmal im Jahr einen großen Kostümverkauf und da werde ich ja oft gefragt, was meine Kriterien sind, mich von Kostümen zu trennen und das ist unter anderem auch ein Grund, die Materialien. Wir haben zum Beispiel im letzten Kostümverkauf Kostüme verkauft von einem uralten Tannhäuser, der war aus den 1960er Jahren, schätzen wir, weil da war gar kein Etikett mehr drin, wo man sehen kann, wie alt die tatsächlich sind. Mhm. Und es waren so schwere Wollmaterialien und Inneneinlagen mit Rosshaar. Die Kostüme waren schon mal richtig schwer an sich und dann von der Wärme her. Also heute würde das Kostüm überhaupt niemand mehr anziehen, weil das fast untragbar ist. Man zieht es an und man schwitzt schon, obwohl man nur steht. Und man muss sich ja vorstellen, die Darsteller auf der Bühne, die haben ja noch die Wärme von den Scheinwerfern, dann den begrenzten Raum und sie bewegen sich und also das ist schon fast eine Zumutung. Solche Kostüme würde heute tatsächlich niemand mehr anziehen.
Also nochmal Applaus für die Künstler von
früher. Damals,
ja, genau. Wirklich. Ja. Wo auch die Scheinwerfer anders waren, ja. Viel greller und viel heißer und dann man muss ja auch noch singen, das kommt ja auch noch dazu. Man, genau. man muss schauspielen. Schauspielern darf man nicht sagen, das klingt dilettantisch. Man muss spielen, man muss agieren, man muss manchmal improvisieren, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also und das Ganze noch mit und singen und tanzen ja auch noch. Und das alles in so schweren Kostümen. Da ist es jetzt vieles dann doch etwas leichter geworden. Buchstäblich.
Ja, in der Tat auch. Wenn Sie jetzt gerade das Beispiel ansprechen mit Tanzen, ist es ja auch so, dass wir Kostüme im letzten Kostümverkauf letztes Jahr im Dezember verkauft haben. Und da haben mich die Leute gefragt, die Kunden gefragt, sind es Kinderkostüme? Und dann musste ich sagen, nein, das sind Ballettkostüme, weil auch die Figuren haben sich so verändert. Wenn man sich vielleicht vorstellt, in den 70er, 80er Jahren waren ja Balletttänzerinnen, die waren ja extrem schlank. Und heute ist es ja, wie gesagt, so, dass die also schon natürlich gut trainierte Körper haben, aber dass es jetzt nicht mehr diese Maße sind, dass man sich denkt, oh weh, gib denen mal was zu essen, so, ja, sondern die sind wirklich, haben jetzt wunderschöne Figuren und da würde heutzutage gar niemand mehr in diese kleinen, schmalen Kinderkostüme reinpassen.
Ja, ist auch unvorstellbar. Man muss ja körperlich hart arbeiten als Tänzerin. Mhm. So wie Sie da gestanden sind, als Sie hereingekommen sind, haben Sie gesagt, aha, Position 1. Genau, Sie haben sicher auch Ballett gemacht. Also Sie kennen alle Seiten von Theater, Ballett, Oper, Operette.
Genau.
Also vor und hinter der Bühne.
Also nee, ich war nie auf der Bühne. Das habe ich nie gemacht.
Schade eigentlich.
Schade eigentlich, gell? Nee, das wollte ich tatsächlich nie. Also ich war schon immer so, ich schaue mir alles so schön gern an, aber ich bin immer im Hintergrund tätig und möchte die Darsteller immer unterstützen, dass sie ihre Rolle eben perfekt ausführen können. Und da ist es halt auch wichtig, ein sensibles Gespür zu haben, was unterstützt den Darsteller, was schränkt den Darsteller ein. Und die Darsteller müssen sich natürlich auch 100% auf die Kostüm- und Maskenabteilung verlassen können und bei Vorstellungen insbesondere auf die Garderobenabteilung, weil müssen zum Beispiel für die schnellen Umzüge haben wir auf der Hinterbühne alles vorbereitet. Da stehen dann ganz viele Stühle, wo die Kostüme dann ausgelegt sind, präzise vorbereitet, die Schuhe, dann sind die Socken schon umgedreht, dann ist die Hose schon aufgestülpt. Manche Umzüge zum Beispiel dauern nur 20, 30 Sekunden, komplett Umzug. Und da arbeiten an einem Darsteller schon mal 3 Personen, Maske, 2 Garderober, um eben diesen schnellen Umzug zu realisieren. Und da natürlich ist es auch wichtig, dass es, wenn wir nochmal anknüpfen an das Thema vorher mit den Entwürfen, ist es natürlich schon so, dass auch gleich bei der ersten Konzeption gesagt wird, okay, der Darsteller zum Beispiel hat 10 Kostümwechsel und für einen Kostüm hat er zum Beispiel nur 30 Sekunden Zeit. Dann heißt es schon Alarm für Cobra 11, weil...
Jetzt brauche ich schon ein bisschen meine Schuhe zu.
Genau, das muss man sich wirklich mal vorstellen, das wird dann auch gestoppt. Und dann ist es natürlich so, dass es wichtig für die Werkstätten zu wissen, dass die dann sagen, okay, sie machen jetzt keine kleinen Knöpfchen mit einem Zentimeter Durchmesser, sondern das muss halt ein Ratschen, Reißverschluss von oben bis unten sein, dass der Umzug überhaupt in dieser Form möglich ist. Aber dann ist wieder zu bedenken, das muss historisch vielleicht aussehen. Dann kann ich ja nicht einen Reißverschluss machen. Also muss eine kleine Klappe davor, dass es historisch aussieht, obwohl dahinter versteckelt ein Reißverschluss ist.
Raffiniert. Ich glaube, alle, die jetzt zuhören, wie auch ich, Ihnen gebannt zuhören, werden jetzt das Theater ganz anders wahrnehmen. Natürlich ist es eine Freude, wenn man sieht, da ist ein Korsett mit ganz vielen Häkchen. Aber dass sich da jemand innerhalb von 30 Sekunden umziehen muss, ist natürlich auch eine große Geschichte. Über den Vogelhändler haben wir jetzt schon geredet. Wir reden aber auch in der zweiten Stunde nochmal über Abläufe. Zum Beispiel, wenn es eine zweite Besetzung gibt. Das ist ja alles maßgeschneidert. Wenn jetzt ein Künstler ausfällt, was ja dauernd passieren kann, dass man heiser ist, dass man erkältet ist. Deswegen sitze ja auch heute ich hier und nicht die Kollegin Bettina Ahne. Es ist ja schnell passiert, dass man eine zweite Besetzung braucht. Im Hörfunk ist das kein Problem. Aber im Theater ist es ein großes Problem. Es hat ja nicht jeder eine genormte Figur oder Größe.
Ja, also da ist es so, dass wir da auch verschiedene Modelle haben. In der Regel sind oft die Hauptrollen doppelt besetzt, aber manchmal halt auch nicht. Und dann ist es so, dass wir von der Kostümabteilung, vom Produktionsteam immer Wochenendbereitschaften haben, wo dann eben solche Fälle, wenn jetzt... jetzt kommt zum Beispiel eine Hauptdarstellerin vom Vogelhändler, die wird krank, wie Sie gerade beschrieben haben. Dann kriegen wir einen Anruf und dann heißt es, ja, die Hauptdarstellerin ist jetzt krank geworden. Wir haben jetzt eine andere Besetzung und die kommt jetzt von mir aus einer anderen Stadt, die Rolle schon dort gesungen hat. Aber zum Beispiel jetzt Größe 42 hat, unsere Hauptdarstellerin hat zum Beispiel Größe 38. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, also wir werden das nicht so schnell schaffen. Dann haben wir Notdienst in der Werkstatt und versuchen dann entweder mit Änderungen das Kostüm eben auf ihre Größe zu adaptieren oder wir gehen in unseren großen geschätzten Fundus und suchen was vergleichbar Ähnliches, was natürlich jetzt bei solchen Kostümen wie beim Vogelhändler nicht möglich ist. Mhm. Dann gibt's noch Das wäre extrem, die haben wir jetzt nicht in petto. Und dann gibt es noch
die... Lackdirndl hat man einfach nicht mehr im Fundus.
Genau, das haben wir nicht mehr im Fundus. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass wenn das Kostüm zum Beispiel, wenn wir jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Vogelhändler, dass dann wir das so machen, dass zum Beispiel jetzt die Hauptdarstellerin, es kommt immer drauf an, was sie hat, dass die zum Beispiel nur spielt und von der Seite aus gesungen wird.
Toll. Theater ist die Imagination. Toll.
Genau, das gibt es zum Beispiel auch. Und das ist natürlich so, dass das der Intendant oder der Chefdramaturg, der eben da Dienst hat, Direktions, dem Publikum natürlich sagt. Also wir beschummeln ja nicht. Aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Oder tatsächlich ist es so, wenn es gar nicht zu machen ist, hatten wir das auch schon, dass jemand ein schwarzes Kleid anhat, einfach ganz neutral. Mhm. Und dann eben das auch dem Publikum so gesagt wird, eben aus einem Notfall heraus, aber dass die Vorstellung stattfinden kann, haben wir uns für diese Lösung entschieden.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Ratsch heute mit der Kostüm- und Maskendirektorin des Gärtnerplatztheaters in München. Und wie wichtig Kostüm und Maske sind, um diese Inszenierungen zu unterstützen, haben wir gerade in der ersten Stunde gehört. Dass Inge Schäffner schon seit 17 Jahren am Gärtnerplatztheater ist und was in diesem Jahr noch alles auf dem Spielplan steht und woher ihre große Liebe zum Allgäu kommt. Darüber unterhalten wir uns gleich. Eine entzückende Fledermaus-Inszenierung gibt es auch zurzeit im Gärtnerplatztheater. Und da waren Sie bei den Kostümen dann schon konservativer als beim Vogelhändler.
Auf jeden Fall.
Wie ist da die Kostümdarstellung beraten worden. Da habt ihr gesagt, da machen wir eine ganz klassische Inszenierung.
Ja, das braucht es ja auch zwischendurch, finde ich, weil es kann ja nicht immer alles so knallebunt sein. Das wird sich ja dann auch absehen. Und deswegen finde ich das auch schön, wenn es ab und zu mal ein paar ganz klassische oder auch wirklich original historische Sachen hat. Unter anderem wie jetzt da in der Fledermaus oder was jetzt ja ganz neu herauskam, was ein ganz großer Erfolg ist, ist ja Les Miserables. Mhm. Und da ist es ja auch, die Kostüme hat die Uta Menen entworfen und da muss man sich natürlich an die bestimmten Vorlagen halten. Bei Les Mis ist es ja eine klare Vorgabe, man darf da schon ein bisschen spielen, aber letztendlich ist es auch, finde ich, eine große Herausforderung, sich an Vorgaben zu halten und das dann so zu realisieren, die Materialien dann so zu beschaffen. Und da ist es ja ganz klassisch so 1840, Französische Revolution. Und da war die Herausforderung eben, das ist das, was Sie auch schon erwähnt haben, dass wir da über 3000 Kostüme haben. Die Kostüme wurden alle wirklich bearbeitet, die natürlich wir müssen immer schauen, mit was bearbeitet man Kostüme. In dem Fall war das so, dass die Kostüme teilweise wirklich tatsächlich ein bisschen verbrannt wurden, um eben diesen zerfetzten Charakter darzustellen, oder mit Heilerde arbeiten wir ganz viel, wobei dann natürlich mit der Heilerde muss man wieder schauen, wenn man es in die Reinigung bringt, muss man es jedes Mal neu machen. Also man muss immer sich ganz genau überlegen, welche Materialien benutzt man für welchen Zweck. Mhm. Da bei Les Mis ist es ja auch so, dass dann zum Schluss oder natürlich während der Revolution, wenn da geschossen wird, unser Intendant gewünscht hat, dass natürlich wir auch mit Blut arbeiten, und bei Blut ist es immer die Herausforderung, das kann jedes Theater oder jede Kostümabteilung bestätigen, die große Sauerei auf der Bühne, dass natürlich oft auch Kostüme betroffen sind, die nicht mit Blut beschmiert werden sollen.
Jetzt muss ich Sie unterbrechen, Theaterblut ist das.
Ah, genau, ja, wir sprechen von Theaterblut, gut, dass Sie es erwähnen. Theater, selbstverständlich Theaterblut. Sie sehen, ich bin so im Theater, dass mir das gar nicht mehr auffällt.
Sie müssen es ja nicht unterscheiden. Für Sie ist es klar, dass kein echtes Blut ist. Aber für uns hört sich das jetzt an, als hätten Sie halbe Metzgerei.
ausgekauft. Ja, das ist, wir manchmal müssen wir tatsächlich auch im Team immer schmunzeln, wenn wir dann uns mit Messer und Waffen beschäftigen, weil das für uns so selbstverständlich ist. Und es ist natürlich, genau, wir beschäftigen, oder ich spreche natürlich von Theaterblut. Und dieses Theaterblut, da gibt es auch verschiedene Zusammensetzungen, Farben. Und man muss das dann immer von der Weite betrachten und muss dann sagen, okay, welchen Effekt möchte ich erzielen? Und es muss aus den Kostümen natürlich auch heraus wieder natürlich rausgewaschen werden können, weil die Darsteller schwitzen auf der Bühne. Dann wird zum Beispiel jemand erschossen im Theater, natürlich nicht in echt, sondern wirklich
mit. Also das ist jetzt, glaube ich, klar.
Sie können. Ja, genau.
So viel neue Künstler haben wir.
Also gut, und ja, von diesem Theaterblut. Da sind die Kostüme dann, dann geht's ja über eine Ballszene und dann sollte das, dann muss das, ist das Blut immer noch auf der Bühne und es darf natürlich dann auf die anderen Kostüme nicht kommen. Also dann kann man zum Beispiel mit solchen Tricks arbeiten, dass die Säume zum Beispiel in eine Plastikfolie eingenäht werden, dass es dann halt abwischbar ist und nicht sich in Stoff einzieht. Ah. Also solche Tricks haben wir dann auch auf Lager.
Zu Beginn Ihrer Karriere ist da manchmal was daneben gegangen. Jetzt kann man ganz routiniert drüber reden, worauf man achten muss. Aber ich glaube, in der ersten Begeisterung, in den ersten Berufsjahren geht dann auch viel daneben, weil man alles geben möchte. Möchten Sie ja jetzt, aber jetzt wissen Sie, welche Fehlerquellen es gibt.
Also ich glaube, auch jetzt passieren noch so, es ist immer ein Ausprobieren von ganz vielen verschiedenen Sachen. Natürlich hat man Routine, dass man weiß, okay, jetzt, um an dem Beispiel Theaterblut zu bleiben, dass man dann weiß, okay, das hat die Farbe, das hat die Konsistenz und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Buchshecke als Tänzer machen, ist es immer ein Ausprobieren, weil viele Stücke jetzt, ich bin ja schon so lange dabei, ich habe jetzt vielleicht die vierte Zauberflöte gemacht, aber es sind immer verschiedene Inszenierungen. Und ich habe tatsächlich also so handwerklich sehr viel gelernt. Ich durfte den Aufbau von Beauty and the Beast machen. In Stuttgart war das damals und es war auch eine amerikanische Produktion, wo man dann zum Beispiel lernen musste, wie kann eine Schrankwand tanzen, wie kann Messer, Gabel, Löffel, Serviette als Ballett 3 Meter hohe Sprünge machen. Da habe ich wirklich viel von den Materialien gelernt, wie man Kostüme einsetzen kann.
Genau. Und wie? Wie können die tanzen? Wie kann eine Buchshecke tanzen oder eine Serviette?
Ja, indem wir, die hatten jetzt im Fall von dieser Produktion, Die Schöne und das Biest, haben wir aus thermoplastischen Materialien Unterbauten gemacht. Und haben dann, die hatten dann, muss man sich vorstellen, wie eine Art, die hatten ein Ganzkörpertrikot an, dann, das war hautfarben und dann hatten die wie einen Rucksack, also mit so Trägern und hinten an dem Rucksack war eine Vorrichtung eingeschweißt, wo dann zum Beispiel Gabel, Löffel, Messer eingehängt wurde, mit Gurtbanden gesichert wurde und drüber wie kam schön. Dann dieses Kostüm und es wurde dann wie Bodypainting angemalt. So dass es wirklich ausgesehen hat von der Ferne. Also natürlich waren die Menschen absolut zu sehen, das war auch gewollt, aber dann hat einfach das Besteck mal auf dem Tisch getanzt.
Das ist doch eine Freude, diese Ideen umsetzen zu können.
Absolut. Deswegen bin ich auch so lange dabei und immer noch sehr dankbar, dass ich das machen darf.
Was war denn Ihre allererste Theaterinszenierung, bei der Sie als Kostüm, damals noch nicht Chefin, aber als Kostümbildnerin oder als... Wie nennt man es? Kostümbildnerin.
Kostümbild,
ja.
Genau.
Was war die erste Inszenierung, die Sie machen durften in Ihrer Berufslaufbahn?
Also ich glaube tatsächlich, die erste Ausstattung, die ich machen durfte, das war Pippi Langstrumpf. Und das war für mich so wunderschön, Pippi Langstrumpf als Kinder- und Jugendtheaterstück zu machen, weil... ich liebe Pippi Langstrumpf. Schon als Kind hat mich Pippi Langstrumpf sehr fasziniert. Und ich glaube, ich bin manchmal auch so frech wie Pippi Langstrumpf. Und mein Motto ist immer noch tatsächlich, ich kenne es nicht und warum soll es schief gehen? Ich mache es einfach.
Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und so machen Sie die Theaterwelt, wie sie Ihnen gefällt.
Genau.
Was für ein schöner Beruf. Inge Schaffner bei mir zu Gast. 17 Jahre Direktorin für Kostüm und Maske beim Gärtnerplatz Theater. Die erste Inszenierung, die Sie je gemacht haben in Ihrem Beruf als Kostümbildnerin, war die Pippi Langstrumpf. Von welchem Theater war das?
Das war am Theater der Stadt Aalen. Ein ganz ein kleines Theater. Das hat damals Udo Schön tatsächlich gegründet. Und es war ein sehr experimentelles Theater. Ganz ein kleines Team. wo man dann wirklich lernen musste, alles selber zu machen. Und deswegen kann ich auch wirklich tatsächlich die meisten Gewerke, ich habe zumindest eine Ahnung davon und kann vieles auch selber machen. Ich kann auch einen Hut machen, ich habe Ahnung von Schuhe machen. An diesem kleinen Theater muss man einfach alles selber machen können. Ich hatte damals natürlich auch Mitarbeiter, aber lange nicht in dieser Form wie jetzt.
Machen Sie Ihre eigene Garderobe auch selbst? Sie sind ja heute ganz großartig angezogen.
Vielen
eigentlich
Dank.
Mit einem Frack, wo aber die Frackschöße einfach abgeschnitten
genau.
sind.
Genau, ja. Also ich habe tatsächlich, ich habe mir früher viel mehr selber genäht und jetzt habe ich leider die Zeit nicht mehr dazu, mir das zu nähen. Aber ich habe noch viele gute Schneider aus vergangenen Tagen und wenn ich dann mal wirklich einen ganz tollen Stoff finde, leiste ich mir auch den Luxus, dass ich mir tatsächlich was nähen lasse.
Was sind denn Ihre Lieblingsmaterialien? Privat wie beruflich? Völlig unterschiedlich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich habe tatsächlich schon eine Liebe. Ich bin dann schon ein bisschen eine Luxuspüppi. Ich liebe Kaschmir tatsächlich sehr.
Mögen die Motten aber auch gerne.
Mögen die Motten auch gerne, aber da habe ich ja schon vorher die Tricks verraten. Und Seide, Leinen, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist. Aber Kaschmir, wenn ich jetzt eins meiner liebsten Materialien nennen müsste, wäre es dieser.
Jetzt haben Sie aber einen Frack an. Ist der jetzt selbst gebaut, wie es so schön heißt, bei Frecken oder ist der aus dem Fundus vom Gärtnerplatztheater?
Nee, den habe ich tatsächlich maßangefertigt bekommen.
Ich habe ja hier mal gelernt, als ein Maßschneider da war und das habe ich mir gemerkt, weil ich gesagt habe, was ist denn der Unterschied? Das können Sie sowieso eher erzählen, aber mich hat das so fasziniert, der Unterschied zwischen maßgeschneidert und Konfektionsware.
Maßkonfektion.
Und dann hat der gesagt, die Nähte sind mit Hand genäht und dadurch ist man beweglicher und das finde ich großartig. Stimmt das?
Mhm. Ja, also so könnte ich das jetzt nicht direkt sagen. Also bei
Schade.
Maß bei Maßanfertigung ist es natürlich so, der Schnitt wird speziell auf Ihren Körper abgestimmt und eben dann zugeschnitten. Und dann natürlich sind viele Sachen sind von Hand genäht, aber grundsätzlich ist natürlich immer eine Nähmaschine im Spiel.
Es war ja früher ganz normal, dass man zur Schneiderin gegangen ist. Bei
ja.
uns, weiß ich noch, als Kind, mhm. auf dem Land war das die Störschneiderin, die alles geschneidert hat. Und dass man nicht in irgendein Kaufhaus gegangen ist. Haute Couture war wahrscheinlich in unserer Familie nicht so üblich. Aber dass man nicht in irgendein Kaufhaus gegangen ist und was gekauft hat, sondern dass die Schneiderin da war und man hat das halt einfach schneidern lassen, so zum ersten Schultag. Ab wann haben Sie denn angefangen, Ihre Sachen selber zu machen, weil Sie in der ersten Stunde erzählt haben, dass Sie von der Oma, ob sie Ihnen das verziehen hat, die Leintücher auseinandergeschnitten?
Ja, ich habe da tatsächlich schon mit 13, 14 Jahren habe ich angefangen, eben mir da so wilde Sachen wie Pippi Langstrumpf zu nähen. Ich hatte keine Ahnung von Schnitt, aber ich habe mir das immer so angeschaut und dann habe ich Kleidung, die ich hatte ich als Muster verwendet und durfte das dann an der Nähmaschine von meiner Oma tatsächlich in irgendeiner Art und Weise zusammennähen. Habe mir dann Batikfarben gekauft, habe mir das farblich gestaltet und so wieder hat es angefangen.
Das ist doch fantastisch
und
so kreativ.
Ja.
Haben Sie dann für Mitschülerinnen auch schon Sachen machen müssen?
Nein, eigene Modekollektion?
Nein,
das habe ich nur für mich gemacht.
Es war die Theaterwelt. Können Sie sich noch erinnern? Ich glaube, das ist für jeden jungen Menschen ganz interessant, wann Sie zum ersten Mal im Theater waren. Das sind ja immer so Erlebnisse, die einen das ganze Leben prägen. Was war es bei Ihnen
also da gab's
mit der Oma?
Nein, da gab es tatsächlich zwei Sachen. Also das erste war, dass wir immer mit meinen Eltern vor der Vorweihnachtszeit jedes Jahr sind wir immer nach Stuttgart gefahren zum Nussknacker. Und es war ja so dieses Klassische und es hat mich sehr fasziniert. Und dann hatten also Fernseher gucken war bei uns nicht gang und gäbe, sondern wir hatten Schallplatten früher. Und jetzt kommt das Alter, gell? Und ich habe
dann wieder sehr beliebt Schallplatten.
Ja, tatsächlich. Und ich habe, ich habe eine wahnsinnig ausgeprägte Fantasie und mein Lieblingsmärchen war der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und ich habe das rauf runter gehört und ich habe alles ausgestattet, wie die Menschen da drin aussehen. Und wo ich dann als junge Assistentin ans Staatstheater Stuttgart gekommen bin, wo ich übrigens dann auch Stefan Barbarino zum ersten Mal begegnet bin, war die erste Inszenierung, die ich da gesehen habe, war eben Romeo und Julia, die auch eine zu meiner Lieblingsinszenierungen gehört. Und da war der Mercutio war der Sprecher von den Teufeln mit den drei goldenen Haaren. Und ich bin fast ohnmächtig geworden, wo ich das gehört habe. Und ich habe immer gedacht, das kann gar nicht sein. Ich war so neu in der Branche und dachte mir, ich bin verliebt in ihn, die Stimme. Und es war dann wirklich so, das war das hat sich alles so geschlossen. Genau, und da hat Stefan Barberino damals, hat Baal inszeniert. Und am Theater ist es ja auch immer so, dass wir treffen uns immer irgendwo wieder.
Mhm. Ist wie so ein Wanderzirkus.
Wie so ein Wanderzirkus, genau.
Jetzt haben Sie gerade Stefan Barberino erwähnt. Stefan Barberino hat vor 25 Jahren eine große Baustelle am Forchensee in Füssen gehabt und hat da etwas verwirklicht, was keiner geglaubt hat, dass es zu machen wäre. Damals gab es, kann ich mich erinnern, sogar T-Shirts, jetzt baut er wieder. Und dann wissen wir, wenn's um die Nähe von Neuschwanstein geht, dann geht's um König Ludwig. Jetzt müssen Sie aber erzählen, warum es damals gegangen ist. 25 Jahre ist jetzt die Premiere her vor ein paar Tagen. 24 Jahre, vor 25 Jahren hat's geheißen, jetzt baut er wieder. Und was ist da gebaut worden?
Also das war für mich auch wirklich so eine meiner allerschönsten Zeiten mit Stefan Barberino, seiner Frau Josephine Barberino, Joachim Herzog als Kostümbildner und Heinz Hauser als Bühnenbildner. Franz Hummel war der Komponist. Dass ich da dabei sein durfte vom ersten Tag an, König Ludwig,
mit das Musical,
eben da im Kostüm- und Maskenbereich mit dabei sein zu dürfen. Und da ist eben was ganz Großartiges entstanden, Pioniergeist von eben dem Leading-Team, das ich gerade genannt habe. Und so ein großartiges Haus hat die Josephine da gebaut.
Ein Festspielhaus, das heute noch steht.
Und jedes Jahr am 7. April denke ich da mit Freude dran, dass ich da dabei sein durfte. Und die Premiere war am 7. April im Jahr 2000. Und wir hatten da wirklich fantastische, opulente Kostüme in einer unvergleichbaren Inszenierung. Ich denke so mit Freude daran.
Mit diesen Reifröcken auch.
Ja.
Und Broschen. Und es ist jetzt auch lange, lange her, aber die da waren bei diesem allerersten Musical, das damals stattgefunden hat, das war was ganz Besonderes. Also auch die ganze Inszenierung, die Musik, dieses großartige Festspielhaus und die fantastischen Kostüme. Ich habe jetzt noch die Szene vor mir und es ist ja jetzt 24 Jahre her, wie die Sophie, die Braut von König Ludwig, am Flügel steht und die Baccarole aus Hoffmanns Erzählungen so falsch singt. Mhm. Also es war sehr einprägsam und diese Kostüme habe ich noch direkt vor mir.
Ja, also bei den Kostümen ist es ja so, dass zum Beispiel der Joachim Herzog ist ja auch ein wirklich sehr bedeutend großartiger Kostümbildner. Der hat wirklich die Kostüme so originalgetreu entworfen. Man muss sich vorstellen, das Sissi-Kostüm zum Beispiel, das hat 25 Kilogramm gewogen. Und 25 Kilo, wenn man sich vorstellt, am Körper zu tragen, da muss man natürlich schon eine raffinierte Unterkonstruktion haben, damit man das Musical an sich, die Spieldauer waren immer 3 Stunden. Und die Sissi hatte ja mehrere Kostüme, aber das erste Kostüm, das sie die längste Zeit auch anhatte, bestimmt über 25 Minuten. Da muss man wirklich geübt sein. Und da haben wir auch lange probiert und haben dann man muss sich vorstellen, wir haben dann eine enge Corsage gearbeitet. An der Corsage war ein dickes Taillenband angebracht, wo ungefähr 8 bis 10 Karabiner um die Taille waren, wo dann die ersten Reifröcke eingehängt wurden, damit das ganze Gewicht natürlich nicht nur lose auf dem Körper hängt, sondern getragen wird durch so eine Art Gurt. Und daraufhin sind dann die verschiedenen Schichten aufgebaut worden. Und wer das Glück hatte, das damals gesehen haben zu dürfen, oder vielleicht kann man das ja auch noch anschauen in einem Video, sollte man das wirklich sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Und natürlich arbeiten an einem anderen Ort, wo andere Menschen Urlaub machen, das war wirklich fantastisch.
Und da begann Ihre Liebe zum Allgäu.
Da begann meine Liebe zum Allgäu.
Und da zieht sie es auch wieder zurück.
Ja, also ich habe schon vor, in einer gewissen Zeit wieder ins Allgäu zu ziehen. Und vielleicht immer noch eine kleine Wohnung in München zu behalten. Aber wenn ich mal nimmer am Gärtnerplatztheater bin, wenn ich in Ruhestand gehen sollte, was noch nicht so schnell der Fall sein wird, dann zieht es mich auf jeden Fall wieder ins Allgäu zurück.
Und was ist die große Liebe zum Allgäu? Die schöne Landschaft oder weil Sie so gerne Sport machen oder die schönen Erinnerungen an diese Zeit mit dem König Ludwig Musical?
Also ich finde die schöne Landschaft halt auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich genieße es einfach auch, die kurzen Wege zu haben, nicht ständig im Stau zu stehen und die Ruhe da einfach zu haben. Das zieht mich schon sehr ins Allgäu.
Hat sich wirklich beruflich mit einem anderen Lebenstraum verbunden, im Allgäu zu leben. Dem ersten König Ludwig Musical. Vor 24 Jahren war die Uraufführung in Füssen.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe den richtigen Film gesehen und ich habe das ganze Musical vor mir gesehen, wie das alles war. Und es war so, so wunderschön. Und ich erinnere mich gerade dran, auch da hatten wir natürlich Herausforderungen, was das Kostüm anbelangt. Da habe ich gerade schon erzählt, mit den schweren Gewichten von den Hauptdarstellern. Aber natürlich auch, wir hatten ja, das ist ja die zweitgrößte Drehbühne nach Frankfurt. Und Heinz Hauser als Bühnenbildner hat sich ja da auch mit Stefan Barberino viele Sachen einfallen lassen. Unter anderem konnte die Drehbühne halt zur Hälfte aufgedreht werden. Und da waren dann, wie viele Tausende von Liter Wasser, kann ich gar nicht mehr genau sagen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Wasser, wo dann eben ganz zum Schluss König Ludwig...
Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Erzählen Sie weiter.
...ins Wasser gegangen ist. Und es war ja auch so ein optisch wahnsinniger Effekt. Und da muss man sich ja auch vorstellen, die sind ja... der hatte ja sein Kostüm an, Lederstiefel, Reitstiefel ganz hohe, eine weiße Stiefelhose, sein blaues, die blaue Königsuniform mit den ganzen Orden und es jeden Tag eine Vorstellung und am Wochenende zwei Vorstellungen, musste das ja natürlich immer ins Wasser gehen und musste dann auch immer wieder trocknen. Und so haben wir mit einer ganz tollen Schuhfirma hier in München, Firma Hiegel, hat uns damals die Reitstiefel gemacht und es waren zwei verschiedene Materialien. Eins war aus so einem Art wie ein Gummimaterial, was eben nicht das ganze Leder aufgesaugt hat. Das hat er nur speziell angehabt zum ins Wasser gehen und auch da hatten wir spezielle Orden und eine spezielle Uniform, die schneller getrocknet ist dann wieder und dann war das ein schneller Umzug, um ins Wasser zu gehen. Was natürlich dann auch eine weitere Herausforderung war. Wir hatten auf dieser großen Drehbühne zwei Schimmel, die die Kutsche mit König Ludwig gezogen haben. Und da war die Drehbühne natürlich geschlossen, aber die Schimmel, die mussten dann halt auch manchmal ihr Geschäft verrichten. Und es lag dann auf der Bühne und eine Bühne ist ja nie ganz dicht. Und dann ist es natürlich auch runter ins Wasser. Aber auch damals schon so klug ist es nicht ein Wasser gewesen, das mit Chemikalien behandelt wurde. Und es musste absolut, das ist ja vom Gesundheitsamt immer geprüft worden, weil König Ludwig, der ja da ins Wasser gegangen ist, war das damals Granderwasser. Und das Granderwasser ist ein ganz besonderes Wasser, das sich selber reinigt und die Bakterien gar nicht so aufnimmt und auf eine natürliche Art und Weise. Und deswegen hat es alles so wunderbar funktioniert. Also das waren so viele Tricks und Raffinessen auf jeder Hinsicht. Und es war wunderschön, dass ich da dabei sein durfte.
Welches ist denn Ihre Lieblingsoperette oder Ihr Lieblingstheaterstück oder ist es immer gerade das Aktuelle?
Ich habe so viele Lieblingsstücke, dass ich mich da gar nicht tatsächlich für eins entscheiden kann. Wir haben zum Beispiel, ich mag auch sehr gerne Ballett und wir hatten da auch eine ganz schöne Inszenierung Giselle. Und das Besondere an Giselle war, dass wir mit den internationalen Modedesignern Talbot und Runhoff gearbeitet haben. Und das Besondere an diesem...
Also für Abendrobe sehr bekannt sind.
Die für Abendrobe sehr bekannt sind und auch natürlich international. Talbot und Runhoff ist ja wirklich ein bekannter Name. Und da haben wir aber wirklich ein tolles, oder die haben sich da ein tolles Projekt einfallen lassen. Und zwar auch so Upcycling. Haben die aus Stoffen, die praktisch Restabfälle waren, also Abfälle gibt es bei uns sowieso gar nicht, aber zum Beispiel, wenn man was zuschneidet, bleibt ja immer so ein kleines Stückchen übrig. Die sind alle gesammelt worden und dann sind die an die Kissi Baumann ist da Pferdeführerin für Bellevue Monaco. Das ist ein soziales Projekt, wo eben geflüchtete Frauen arbeiten. Denen wird Nähen beigebracht und die haben dann die Stoffe in kleinen Vierecken zu Patchwork verarbeitet. Und dann ist dann wieder praktisch eine Meterware entstanden aus diesen kleinen Patches.
Ist ja Kunst.
Ja, und das ist dann zu uns gegeben worden als Stoff. Mhm. Und dann hat die Damen- und Herrenschneiderei, haben da eben aus diesen Patches, haben die dann Kostüme zugeschnitten. Und so ist es einfach, wie gesagt, das ist auch einer meiner Lieblingsstücke. Auch von der Geschichte finde ich das so schön. Und auch in der Art der Entstehung. So eben, wie man dann alles wieder miteinander verbinden kann. Ja.
Das passt auch gut zum Theater. Mhm. Gibt es ein Lieblingskostüm, wo Sie sagen, das war mein Meisterwerk in meiner langen Karriere als Kostüm- und Maskendirektorin?
Also ich durfte ja mit Josef Köpplinger zusammen.
Den Intendanten, der vor kurzem da war?
Ja, mit unserem Intendant durfte ich ja, ich als Kostümbildnerin, Amadeus muss sterben. Oder Mozart muss sterben, hieß es. Und da durfte ich die Kostüme machen. Und das waren auch, also die Kostüme mag ich natürlich auch sehr. Aber jetzt von unserer aktuellen Zauberflöte finde ich halt Papageno und Papagena finde ich so großartig. Das ist einfach auch wieder so was ganz Besonderes. Und jedes Stück hat so, ich kann mich tatsächlich, durch das, dass ich so viele Kostüme schon gemacht habe und gesehen habe, ich finde, in jeder Inszenierung habe ich immer so ein paar Lieblinge und kann mich da explizit gar nicht für eins entscheiden.
Ja, also dann doch die aktuelle Inszenierung immer, weil man mit so viel Liebe und Begeisterung dranhängt. Mhm. Zweimal im Jahr ist, glaube ich, der Kostümverkauf im Gärtnerplatz.
Nee,
einmal im Jahr.
Genau.
Mhm. Und da ist der Andrang ziemlich groß, dass man eines der bezaubernden Kostüme ergattern kann.
Mhm. Das ist ja so, wir haben den Kostümverkauf eben, ich entscheide mich für Kostüme, die zum Beispiel sehr, sehr aufwendig sind, die zum Beispiel einen hohen Wiedererkennungswert haben, die man nicht mehr auf der Bühne nehmen kann, wie jetzt zum Beispiel hatten wir ja vom Dschungelbuch die Schlange K, die auch wahnsinnig aufwendig in der Lagerung sind, wo man weiß, okay, das kann man nie wieder so auf die Bühne bringen, solche Sachen werden verkauft. Dann eben haben wir noch so ganz alte Restbestände, von denen ich vorher schon erzählt habe, die von den Materialien zu schwer und untragbar sind. Und dann eben müssen wir aus Platzgründen, wir sind ja ein Theater, das den Luxus hat, innerstädtisch zu sein und bestimmten Platz nur zur Verfügung haben, müssen wir uns einfach von Kostümen trennen, die auch bearbeitet sind, die man nicht mehr rückbearbeiten kann, die, wie ich vorher gesagt habe, zum Teil angebrannt sind oder bearbeitet sind, dass man sie so eben nicht mehr auf die Bühne bringen kann.
Und die ganzen Details, von denen wir in der ersten Stunde schon gesprochen haben, von Bärten und Bärtchen und Perücken und Täschchen und Schuhen, die kommen dann auch in den Verkauf.
Genau, die kommen teilweise dann auch in den Verkauf, ja.
Sie waren.
Wir haben die Taschen, Schuhe, Schirme, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Wir werden den Kostümverkauf dieses Jahr auch wieder in der Vorweihnachtszeit voraussichtlich machen. Und das ist, finde ich, eine besonders schöne Zeit, weil da hat man noch so viele Ideen, was man vielleicht auch verschenken könnte. Und das ist immer für uns als Mitarbeiter eine wahnsinnig schöne Gelegenheit, uns zu präsentieren, unsere Vielfalt zu präsentieren. Und auch die Mitarbeiter, die da mitarbeiten, freuen sich schon jedes Jahr auf den Kostümverkauf, den Umgang direkt mit den Besuchern, die zu uns kommen. Und dann auch vom ein oder anderen Stück hatte ich zum Beispiel jetzt letztens ein Gespräch mit einer Schneiderin. Da hatten wir den Kostümverkauf vor 2 Jahren, haben wir uns entschlossen, Kostüme von Lacage zu verkaufen, von einer ganz alten Inszenierung. Und dann hat eine Frau dieses Kostüm, und da war die Schneiderin, die das genäht hat, und die konnte ihr jedes Detail erzählen. Die war so erfreut, die Kundin, dass sie sich das aufgeschrieben hat und dann auch tatsächlich was geschrieben hat, wie glücklich sie immer noch ist mit diesem Kostüm und wie was Besonderes das ist für sie ist. Das ist, macht uns natürlich total glücklich.
Das ist auch die Geschichte hinter der Entstehung. Das finde ich immer bei manchen Sachen, ob das jetzt Gegenstände sind oder Kostüme, die eine Geschichte haben, die auch erzählt werden kann, dann wird das Ganze noch kostbarer. Steht eigentlich in den Kostümen dann was drin, wie so ein Etikett, aus welcher Inszenierung, für welchen Künstler oder welche Künstlerin das ist?
Mhm. Es steht immer drin, also wir haben so spezielle Etiketten, da steht eben Staatstheater am Gärtnerplatz, dann steht das Stück drin und dann steht der Name drin von den Darstellern, die das Kostüm eben tragen.
Gibt es da noch von ganz alten Stücken was? Gibt es dann sowas wie ein Archiv, das Sie haben?
Ja, haben wir. Also wir fotografieren ja die Kostüme dann auch und es wird archiviert. Und was wir dann auch hatten, tatsächlich von den Kessler-Zwillingen, die ja wirklich immer unsere Gäste sind, was uns
bei jeder Premierenfeier.
Und die Kessler-Zwillinge, die haben ja ihre Kostüme bei einer Auktion versteigert und haben auch im Gärtnerplatz Kostüme überlassen. Und beim Kostümverkauf werden wir die natürlich nicht verkaufen. Aber was uns besonders stolz macht, wir drapieren die immer auf Puppen und mit den Fotos, wie sie damals halt ausgesehen haben. Und das ist natürlich schon auch was ganz Besonderes von den Kessler-Zwillingen, da eben Kostüme ausstellen zu dürfen.
Die beiden Damen sehen immer noch so toll aus wie damals mit den schönsten Beinen der Welt.
Ja, genau.
Aber das ist doch auch eine Freude, zwischen zurückzuschauen, in der Gegenwart schöne Inszenierungen zu machen und dann in die Zukunft zu schauen, was dann in den nächsten Jahren alles auf dem Spielplan steht. Das ist doch ein buntes, schönes, kreatives Leben, das Sie alle im Gärtnerplatztheater leben dürfen.
Genau, so ist das.
Und Teamwork.
Und Teamwork.
Dann haben Sie doch recht gehabt und Ihre Oma, dass es das Richtige für Sie ist, Inge Schäffner.
Ja, da denke ich oft zurück und denke mir so, oh, das ist so schön, dass das alles so in Erfüllung ging und dass ich da so dabei bleiben durfte und immer noch so viel Freude bei meinem Beruf empfinde. Das macht mich wirklich dankbar und glücklich.
Das ist doch das Schönste, was man über seinen Beruf sagen kann. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei mir zu Gast waren, dass wir geratscht haben, ein bisschen Theaterluft geschnuppert, buchstäblich hinter die Kulissen geschaut. Und ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat, der versteht jetzt besser, wenn er in ein Theaterstück geht, was alles dahinter steckt. Zum Beispiel eben beim Gärtnerplatztheater, wo Sie die Kostüm- und Maskendirektorin sind. Wie viel Arbeit und Liebe und Freude und Ideenreichtum dahinter steckt, bis so eine Inszenierung steht, wer alles dabei ist, vom Bühnenbild bis zum Regisseur, bis zum Chor, bis zum Orchester, bis zum Kostüm. Es ist ein Gesamtkunstwerk.
Genau so ist es. Und ich freue mich auch, dass Sie Interesse haben und ich so viele schöne Dinge erzählen durfte von meinem Beruf, vom Theater am Gärtnerplatz, von Füssen und viele andere Stationen. Ich glaube, die Zeit war jetzt so kurzweilig und wenn wir jetzt noch 4 Stunden Sendezeit hätten, könnten wir die ganz unbeschwert füllen, weil das ist so ein schönes Thema und es gibt so viele Dinge zu erzählen und auch Erlebnisse, was so alles für kleine Pannen passieren können und was weiß ich. Also ich hätte noch viel zu erzählen und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, das jetzt hier so machen zu dürfen.
Ach, dann kommen es doch einfach mal wieder. Theater geht immer weiter und genauso wie die Zeit dann im Theater oft so verfliegt und man denkt, oh schade, es ist schon der Schlussapplaus und applaudieren wir vielleicht noch ein paar Mal, dann gibt es eine Zugabe, machen wir einfach mit Ihnen auch mal eine Zugabe, kommen es einfach wieder.
Sehr, sehr
gerne. Für heute sage ich vielen Dank an Inge Schäffner für unseren schönen Ratsch über die Theaterwelt am Gärtnerplatztheater. Hatte die Ehre. Vielen Dank.
Hatte die Ehre.
Darf man bei Ihnen dann toi 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 sagen? Bei den Darstellern, bei den Künstlern und Sängern darf man es nicht sagen für die nächste Inszenierung. Das bringt doch Unglück.
Ja, doch, das darf man schon sagen.
Dann toi 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 für alles, was vor Ihnen liegt.